man spricht ja immer von der Baukrise, aber es gibt verschiedene Branchen und jede Branche erlebt die Krise anders. Und wir sprechen heute mit der Dachbranche und zwar mit der Firma Enke.
Enke produziert Flüssigkunststoffabdichtungen für das Dach. Wir haben über Themen gesprochen, die viele in Deutschland gerade umtreibt, zum Beispiel auch: Lohnt es sich noch in Deutschland zu produzieren? Wie entwickeln sich die Preise? Wie entwickelt sich allgemein die Baubranche? Und darüber haben wir mit Max gesprochen.
Wenn du jetzt dein Unternehmen, euer Unternehmen in einem Satz erklären müsstest, wie würdest du das machen?
Flüssigkunststoff für Profis.
Oh, das ist ja Respekt. Flotter Typ der Max. Ja, sehr geil. Schön, dass du da bist, Max. Wir freuen uns, du standst so ein bisschen im Stau. Aber jetzt bist du da, umso schöner. Bist du fertig? Bist du platt?
Ach nein, also wenn ich hier ein Mikro vor dem Mund habe, dann drehe ich meistens erst richtig auf. Von daher, nein, vielen Dank, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Und ist ja traumhaftes Wetter, von daher, wenn man bei Sonne im Stau steht, dann könnte schon mal schlechter sein.
Muss nur die Klimaanlage gut funktionieren.
Ja, das hat Gott sei Dank alles gut gepasst.
Abdichtung im Bau, das ist ja schon so auch ein kritisches Thema und das unterschätzt ja viele. Wie wird das so bei dir wahrgenommen? Ich meine, du kommst ja mit den Herausforderungen jeden Tag irgendwie zusammen.
Ja, man muss ganz klar dazu sagen, dass es eine absolute Nische gewesen ist. Also unser Unternehmen gibt es jetzt seit über 100 Jahren, 1924 gegründet. Und wir sind in dem Thema absolutes Urgestein, kann man, glaube ich, ganz gut so behaupten. Denn wir beschäftigen uns mit dem Thema flüssige Abdichtungen fürs Dach schon seit den 80er Jahren. Und da war das absolut noch gar kein Thema. Und da war sowas auch noch sehr verschrien. Da hieß es dann eher, mach nochmal eine Lage Bitumenschweißbahn drüber, damit das auch richtig dicht hält. Und ja, ich sag mal so in den letzten 15, 20 Jahren ist ja so das Thema dann flüssige Abdichtung am Bau mit Kunststoffen immer größer geworden. Das Feld ist immer breiter geworden. Es gibt mehr Anbieter. Ich sag mal so Anfang der 2000er waren wir eigentlich so mit ein, zwei anderen Mitbewerbern die einzigen, die dieses Feld Krass. Überhaupt abgedeckt haben.
Flüssige Abdichtung, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen für die wirklichen Laien erklären, was sich da jetzt wirklich dahinter verbirgt. Also Bitumenbahn, ja, ich glaube, das kennt so jeder. Wie unterscheidet sich das dann, euer Produkt?
Ja, also es gibt ja so die herkömmlichen Dachbahnen, die meistens im Flachdachbereich eingesetzt werden, um große Dachbereiche irgendwo abzudichten. Jetzt gibt es aber natürlich auf so einem Flachdach nicht nur die Fläche, sondern wir haben auch verschiedene Details, Formen, die aus so einem Dach herauskommen, oder einen Anschluss an eine Wand oder an sonstige Formen. Und da ist es auch alles möglich, das mit einer Dachbahn irgendwo abzudichten, hat aber natürlich so seine Tücken und seine Herausforderungen. Und da ist die Aufgabe der flüssigen Abdichtung oder der Flüssigkunststoffabdichtung, das Ganze dann auch in flüssiger Form mit einer Fließeinlage umzusetzen. Und der Vorteil ist einfach, ich habe eine flüssige Abdichtung, wie der Name schon sagt. Das heißt, die passt sich natürlich den Formen auch irgendwo an. Mhm. Und mit der Fließeinlage, die ich dann in der Abdichtung habe, habe ich dann natürlich auch eine gute Rissüberbrückung, ich habe eine dauerflexible Abdichtung und ich kann mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, bin kalt unterwegs, das heißt, ich brauche keinen Brenner oder sonstiges. Und das ist natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Dachfenstern oder sonstigen irgendwo Sachen arbeite, tue ich mich da halt einfach leichter.
Und also vor 100 Jahren habt ihr das Produkt praktisch dann mitentwickelt, oder?
Nein, also vor 100 Jahren waren die Produkte, die wir eingesetzt haben, eigentlich auf Bitumenbasis die meisten. Okay. Also Johannes Enke, das ist der Gründer des Enke-Werks, ich heiße Keinzinger mit Nachnamen, kommt so ein bisschen daher, der hat keine eigenen Kinder gehabt, nur zwei Neffen, der eine war mein Opa und hat das Ganze dann so weitergegeben. Und der Johannes Enke hat sich so nach dem Ersten Weltkrieg gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Dächer immer alle komplett abgerissen werden. Warum können wir die denn nicht erhalten und sanieren? Finde ich immer ganz lustig, weil das ja auch ein Gedanke ist, der uns ja heute nach wie vor sehr beschäftigt oder moderner denn je ist. Und so haben wir dann eigentlich hauptsächlich mit so Bitumenemulsionen und Bitumenanstrichen angefangen, mit denen man halt so kleinere Leckagen und Nagellöchern und so weiter erstmal dicht gemacht hat. Und so ist es dann über die Zeit entstanden.
Flüssig kam dann erst später dazu.
Flüssig kam dann erst.
Und das ist jetzt euer stärkstes Produkt, oder wie?
Absolut. Also die einkomponentige Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Lösemitteln oder auch lösemittelfrei, also da haben wir verschiedene Produktlinien, sind so das, was bei uns eigentlich den Hauptteil des Geschäfts ausmacht.
Ist das das einzige Produkt, das habt? Nee, ihr habt ja.
Nein, wir haben auch noch verschiedene Produkte im Fußbodenbereich oder auch, okay. Ich sag mal, Balkon- und Terrassen, Nutzschichtsbelege, Versiegelungen, also auch alles flüssig irgendwo und unseren Enkolit-Blechkaltkleber. Den gibt es auch schon seit 1960, also auch ein sehr altes und bewährtes Produkt. Und gerade hier, wir sind ja in Stuttgart im Süden Deutschlands, für die ganzen Spengler ist das meistens auch noch so ein Begriff, weil Blechkaltkleber gab es so vorher nicht wirklich. Also da kann man das schon so.
Und ihr stellt her?
Genau.
Im eigenen Werk?
Genau.
Und dann verkauft er in den Handel oder kann man auch direkt bei euch auf der Webseite dann online einkaufen oder geht es dann nur über den dreistufigen Vertrieb? Oder?
Nee, richtig. Also wir produzieren ausschließlich in Deutschland, in der Hamburger Straße, in Düsseldorf, im schönen Medienhafen, aber nicht vorne, wo so der Schickimicki-Teil ist, sondern hinten, wo noch richtig geklotzt wird und gearbeitet wird. Da produzieren wir und verkaufen es dann über den dreistufigen Vertriebsweg, über den Fachhandel, dann an Spengler, Dachdecker,
Verstehe. Und also zum Beispiel, ich habe früher bei Wirt gearbeitet und Wirt sagt von sich aus selber, wir haben Qualität und Qualität kostet auch seinen Preis. Seid ihr eher im günstigen Segment unterwegs oder sagst du, nee, wir sind da schon auch eher im höheren und dazu stehen wir auch?
Wir sind auf jeden Fall im hochpreisigen Segment eher ansässig. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Enke-Produkte die günstigsten am Markt sind. Was aber auch zum einen damit zu tun hat, wie du bereits gesagt hast, ne, Qualität hat irgendwo ihren Preis und vor allem gleichbleibende Qualität, ne, ist heutzutage, glaube ich, auch immer so ein Thema. Ne, die hohe Verfügbarkeit und auch der damit einhergehende Service, ne, weil wir wissen alle, ein Problem auf der Baustelle muss auch auf der Baustelle gelöst werden. Ne, und wir haben, ich glaube, das zeichnet uns auch ein Stück weit aus, dass wir Anwendungstechnik haben, die auf der Baustelle unterwegs ist, die zum großen Teil selber auch aus Dachdecker oder Springlermeistern bestehen oder sonst auch Personen, die nicht nur in der Theorie wissen, wie es funktioniert, sondern die auch langjährige Erfahrung auf dem Dach und auf den Baustellen haben und da dann auch direkt vor Ort irgendwo die Probleme erkennen und lösen können.
Würdest du auch sagen, das ist der Grund, warum die Handwerker dann eben bei euch kaufen oder eure Produkte kaufen, eben weil ihr so einen Service bietet?
Ich glaube auf jeden Fall. Also der Service ist ein großer Punkt. Ich glaube aber auch, das hört sich vielleicht so ein bisschen doof an, aber dieser Wohlfühlfaktor, weil am Ende wollen wir ja als Konsumenten, ihr genauso wie ich, wenn ihr eine Kaufentscheidung trefft, wollt ihr euch damit wohlfühlen und wollt am Ende noch sagen, Mensch, das ist ja eine gute Sache. Und ich glaube, wir haben vor allem rote Eimer, wenn der Kunde dann zu seinem Fachhandel des Vertrauens geht und sich da so einen roten Eimer rausnimmt, dann weiß er, oh, guck mal, ich krieg die Qualität wie immer, ich habe meinen Ansprechpartner, den ich vielleicht auch nicht erst seit gestern habe, sondern schon seit Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, den ich immer anrufen kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Und mich erwarten einfach keine bösen Überraschungen. Mhm. Ne? Ich kann meine Arbeit so verrichten, wie ich sie tue. Und wenn das dann stimmt, dann kann ich auch einen entsprechenden Preis dafür bezahlen.
Ich finde es ganz spannend, also ihr produziert schon für euch selber, ne? Also es ist alles in eurem Haus und dann im Laden steht es mit eurer Marke, mit eurem Eimer steht es da.
Genau.
Weil das ist auch interessant, weil zum Beispiel auch Wirt wieder, da gibt es, obwohl die auch umgestellt haben, aber es wird echt immer mehr bei Wirt, die wollen ja selber produzieren und dann auch deine eigene, aber für die wird ja auch oft produziert und dann kommt der Wirt-Stempel drauf, so, die haben zwar schon immer auch mitgesprochen und so, aber das finde ich spannend, dass ihr dann nicht irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen habt, das ist ja okay, wir produzieren für andere und verkaufen das dann halt an andere Marken oder so.
Natürlich ist das auch ein Weg, den man einschlagen kann.
Aber das macht ihr gar nicht?
Oder? Nein, also in Deutschland machen wir es nicht.
Okay.
Ich meine, Private-Label-Geschäft ist schon irgendwo ein Thema, womit man sich beschäftigen muss, je nachdem. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein gutes Argument dafür, Fabio, was du gesagt hast. Flüssigkunststoff ist im breiten Markt angekommen, denn die Firma Wirt bietet mittlerweile auch Flüssigkunststoff an. Mhm. Und dann weiß man, dass es relativ weit gekommen ist, wenn die sich denken, ah, okay, das wird viel eingesetzt vom Handwerker, das müssen wir auch verwenden. Aber ich glaube, bei uns ist es auch so ein bisschen das Gesamtkonzept, ne? Weil auf der einen Seite sind es die Produkte, die verwendet werden. Es ist aber halt auch die Marke, die dahinter steckt. Mhm. Ne? Und Enke ist jetzt nicht riesig groß, aber vor allem ein Spengler oder ein Dachdecker, der mit Flüssigkunststoff arbeitet,
ja,
wird den Namen Enke schon mal irgendwo gehört
haben. Ich habe euer Logo auf jeden Fall gekannt, also 100%. Und was ich bei euch auch spannend finde, dass ihr auch wirklich mit den Gesichtern spielt. Also ihr seid das sehr präsent. Das finde ich mega, da geht's dann, weil wir sagen immer, Menschen kaufen bei Menschen Und da hatte ich das Gefühl, wo ich euch dann entdeckt habe, gesehen habe, das habt ihr verstanden. So, das finde ich irgendwie ganz cool. Und das ist wahrscheinlich dann auch das Ergebnis, dass ihr da halt so stabil auch gerade seid. Wie kriegt das mit der Baukrise irgendwie ab? Habt ihr da irgendwie?
Gut, ich sag mal, es ist ja auch so eine deutsche Tugend, ne? Beschweren und meckern, das können wir irgendwie alle ganz gut. Und wenn es nicht übers Wetter ist, dann über was anderes. Man muss, glaube ich, auch dazu sehen, und das habe ich auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, die letzten Krisen haben uns ja eigentlich sehr stark verschont. Ne? Man muss sagen, die Corona-Krise hat uns eigentlich im Baugewerbe eher gut getan, als dass es was Schlechtes Stimmt. war. Ja. Und jetzt trifft es uns, natürlich. Natürlich hat das Auswirkungen auf uns. Gerade wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Encolit, das Produkt anguckt, geht auch viel Bitumen rein. Ne? Und natürlich hat man da eine Nachfrage, eine Preisthematik. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, jetzt aktuell keine Preiserhöhung zu machen, haben aber auch dazu gesagt oder klar kommuniziert, wir müssen jetzt mal gucken, je nachdem, wie die ganze Situation sich weiterentwickelt, kann es natürlich dazu kommen, dass man im Laufe des Jahres irgendwo eine Preiserhöhung machen muss. Aber ich glaube, die Preiserhöhung an sich ist auch nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie ich das kommuniziere und wie ich mit meinen Kunden irgendwo umgehe. Also natürlich trifft uns das, aber wir versuchen natürlich auch mit Lagerhaltung und anderen Dingen, das irgendwo ein Stück weit abzufedern, weil wir haben ja unter Corona schon gemerkt, wie schnell das Ganze gehen kann. Und deswegen versuchen wir auch, unser Lager nicht auf der Straße zu haben, sondern auch irgendwo bevorzuraten, um für solche Situationen auch gewappnet zu sein, um im Endeffekt den Handwerker auch ein Stück weit zu entlasten, weil ja diese kaum angekündigten Preiserhöhungen oder kurzzeitig angekündigten Preiserhöhungen sorgen natürlich auch dadurch oder dafür, dass die Preise weitergegeben werden. Und die Frage ist halt, an wen gebe ich die dann weiter? Ne? Weil wir merken ja alle, Einfamilienheim und so weiter wird immer größerer Luxus. Und gerade wenn da eine Finanzierung stattfindet, an wen soll ich die dann weitergeben? Ne? Und wenn ich keine Preisgleitklausel vereinbart habe und so weiter und so fort, ist ja ein ganz anderes Thema, aber dann wird das ganz schwierig, ne? Und wir versuchen da irgendwo unseren Teil zu beizutragen. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade eben gesagt hast oder was ich auch immer wieder feststelle. Wir versuchen wirklich mit dem Handwerk und den Handwerkern zusammenzuarbeiten, ne? Und das ist so ein Deal, so eine Partnerschaft, die man da eingeht. Und das ist mal mehr, mal weniger so, aber ich glaube, die Leute vergessen einem das auch nicht, ne? Wenn man versucht, partnerschaftlich zu agieren, sowohl mit dem Handel als auch mit dem Handwerker selbst.
Ich finde es richtig gut, den Ansatz, weil also die Hoffnung muss dann natürlich auch sein, dass beim Endkunde, weil im Endeffekt ist ja der Handwerker auch nur, der natürlich bei euch das Produkt kauft, dann weiterverarbeitet und dem Endkunde in Rechnung stellt, dass der Preis dann eben auch beim Endkunde ankommt, weil überall steigen die Preise und es wird halt irgendwie immer schwieriger für den Endkunden überhaupt solche Maßnahmen, sei es Sanierung oder Neubau, überhaupt zu stemmen. Glaubst du, das wird auch in den nächsten Jahren noch so weitergehen und wird sich eher noch verschärfen? Oder kann man da eine Tendenz irgendwie absehen?
Also ich sag mal, dieses Thema Bau und Baukosten, wer trägt das, wer kann sich das noch leisten, ist für uns alle spürbar. Gerade auch, wenn man sich so die großen Player anguckt, die natürlich dann auch irgendwann sagen, wir bauen jetzt nicht mehr, weil für uns lohnt es sich einfach nicht mehr. Liebe Bundesregierung, was macht ihr jetzt? Ne? Weil irgendwie müssen wir handeln. Es wird uns alle weiter irgendwo beschäftigen und wir müssen irgendwo Maßnahmen ergreifen, damit sich Bauen wieder lohnt und damit man sich Bauen auch wieder leisten kann. Ne? Und da sind wir natürlich irgendwo nur ein kleines Rädchen, weil ich sag mal, gerade im Stalldachbereich kommen wir nicht vor. Ne? Also so in diesem typischen Einfamilienhaus, zwei Etagen und ein Stalldach obendrauf, da haben wir nichts mit zu tun. Ne? Wir sind auch in der Sanierung eigentlich deutlich stärker als im Neubau. Das ist eher so unser Bereich. Aber natürlich merkt man insgesamt, wenn die Konjunktur nicht wächst und die Baukonjunktur nicht stärker wird, gibt es auch weniger Flachdächer, gibt es weniger Flächen generell, die gemacht werden. Das bedeutet, es gibt auch weniger Anschlüsse, Details und so weiter, die man dann mit dem Flüssigkunststoff machen kann.
Habt ihr gerade aktuell eine Preiserhöhung schon? Also seid ihr da gerade mittendrin oder gab es da
nein,
was?
Gar nein, nichts? Nein, aktuell keine Preiserhöhung. Und
kommt es noch?
Ich hoffe nicht. Es kommt halt darauf an, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Ne? Wenn man jetzt sieht, die ganze Ölnachfrage ist irgendwo in einem Monat, in zwei Monaten lässt sich da wieder was absehen, dass das Ganze auch wieder stabiler wird. dann...
Aber ihr könntet ja locker eine Preiserhöhung machen und es super verkaufen.
Natürlich, jeder macht eine Preiserhöhung. Also klar könnte man jetzt sagen, wir machen eine Preiserhöhung und machen das nicht. Aber ich sag mal, man kann es ja so ein bisschen mit den Tankstellen vergleichen. Wir haben gesehen, es kam die Meldung, Kriegsbeginn und einen Tag später gehen die Preise hoch. Jetzt können wir alle mal so ein bisschen überlegen, was war denn in diesen Tanks da drin, die unter der Tankstelle sind und war das dann schon der teure Sprit? Wahrscheinlich nicht, aber es wurde halt erstmal weitergegeben. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, wir haben unser Lager auf der Straße und wir haben nur teuer eingekauft, aber das, was ich dann reell noch gerade da habe, kann ich ja dann auch eigentlich zu dem Preis weitergeben, wie ich es vorher auch gemacht habe. Ne? Jetzt kann ich nur für mich sprechen und für das, was wir machen, ne? Und für die Sachen, die wir einsetzen. Natürlich haben wir auch mit Preissteigerungen zu tun. Aber ich sag mal, wir haben zwei Prokuristen bei uns in der Firma und meinen Vater als Geschäftsführer oder Fabrikant, wie wir immer so schön sagen, die da die Entscheidungen irgendwo zusammen treffen. Und da geht es auch ein Stück weit um Intuition und Bauchgefühl. Und wenn es nicht gerade wirtschaftlich absolut notwendig ist, das zu tun, dann glaube ich, dass man, und wenn es jetzt vielleicht nur 5 Monate sind, dass man damit irgendwo schon eine Wirkung erzielen kann. Und nochmal, es geht, glaube ich, immer darum, wie sage ich es meinem Kinde? Mhm. Ne? Eine lange und gut angekündigte Preiserhöhung ist, glaube ich, kein Problem. Es geht immer um die Art und Weise und wie gut bin ich noch lieferfähig und ab wann gibt es dann die Preiserhöhung. Mhm. Ne? Weil am Ende geht es ja immer darum, der Kunde muss die Chance haben, die Preise auch weitergeben zu können. Wenn Angebotsphase und Kalkulation abgeschlossen sind, wisst ihr selber, ist es relativ schwierig, dann im Nachhinein noch irgendwas durchzubringen.
Es gäbe theoretisch, jetzt aktuell in dieser Phase, theoretisch gäbe es keine einfachere Chance zu sagen, der Preis wird teurer. So, hast du da irgendwie so einen Einblick im Markt? Machen das die anderen?
Ja, absolut. Absolut. Also Preiserhöhungen werden durch die Bank durchgeführt. Jetzt muss man aber auch immer natürlich wieder unterscheiden. Flüssigkunststoffsektor und genereller Sektor. Ne? Industrien, die spezialisiert sind auf einzelne Produktbereiche am Dach, werden immer weniger, leider. Es gibt immer mehr Systemanbieter. Und ich sag mal, im Dachbahnenbereich, den ganzen Sektoren wird eigentlich über die Bank weg erhöht und Flüssigkunststoff bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber die meisten...
Aber veräppeln dann die anderen ihre Kunden?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es kann ja, wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie sich das entwickelt. Und man kann jetzt die eine Seite sehen, die sagt, wir haben Angst vor dem, was kommt und wir treffen irgendwo eine Maßnahme, um uns und unser Unternehmen abzusichern. Und die anderen sagen, oder wir sagen, wir gucken uns erstmal an, wie sich die Situation entwickelt.
Ja, das ist echt stark.
Und können immer noch die Preise anziehen, wenn wir merken, das funktioniert nicht. Und es ist ja auch wieder die Frage der Lagerhaltung. Ne? Habe ich ein bestehendes Lager oder praktiziere ich irgendwo die Dinge, die wirtschaftlich attraktiver sind? Ne? Also niedriges Lager, ich bestelle dann erst nach und so weiter. Dann trifft mich sowas natürlich viel direkter, als wenn ich eine Lagerhaltung habe, die es mir ermöglicht, 14 Tage, 21 Tage, wie weit auch immer, dann noch zu produzieren, ohne direkt von diesen Preisen irgendwo erwischt zu werden.
Weißt du, wie eure Kunden da ticken? Also die sind wahrscheinlich eh relativ markentreu, oder? Oder es würde nicht so sein, dass der Handwerker heute Enke kauft und morgen bei einem
Wettbewerb... Der Dachdecker ist markentreu. Kannst du sagen, was du willst? Also so ein Dachdecker, der geht doch nicht... Also wenn der da ist, dann bleibt der. Wir kennen ja ein paar Dachdecker. Die sind ja absolut loyal.
Also ich glaube... Zum Großteil trifft das schon zu, was ihr sagt. Ne? Also die meisten sind so, die haben das so unter der Haut, die kennen das, die können das jeden Tag benutzen, die kennen die Produkte teilweise besser als einer selber, weil die kennen, haben das jeden Tag an den Fingern, die können das riechen, die können das schmecken, fast schon. Ne?
Hoffentlich nicht.
Und von da, ja, wenn es lösemittelfrei ist, kein Problem. Und von daher sind die meisten da eigentlich sehr, sehr markentreu, das muss man sagen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so großartig anders als in anderen Märkten oder anderen Branchen. Du wirst immer die preissensiblen Kunden haben, die gerne mal wechseln, die gerne vergleichen, die gerne tauschen, die ausprobieren. Und du hast immer diejenigen, denen das Gefühl wichtiger ist und die sagen, ich weiß, was ich habe, es funktioniert. Mir ist es das wert, also es ist preiswert und das funktioniert für mich. Ne? Aber im Generellen würde ich schon sagen, dass der Dachhandwerker als solches, ob es jetzt der Dachdecker, der Spengler oder der Zimmerer ist, dass die schon eigentlich sehr markentreu sind und dass man da schon viel ich sag mal, kaputt machen muss, bevor der sich dann entschließt zu sagen, so, nee, jetzt gehe ich aktiv auf die Suche, weil ich möchte was anderes
haben. Ich glaube, bis er kommt, ist schwierig, aber wenn er da ist, ist er treu, glaube ich, so schätze ich das ein. Ne? Geil.
Gibt es so ein Tier, der die auch Jahre oder immer mit dem die
Timon und Pumba oder
was? Es gibt irgendwelche Tiere, die bleiben ihr Leben lang halt beim selben Partner.
Pinguine.
Danke.
Ja.
Das können wir damit vergleichen.
Angeblich hat irgendjemand wirklich einem anderen Pinguin mal wirklich hinterherguckt, als so ein Geschwätz, oder? Das glaube ich nicht.
Aber ich habe schon eine gute Idee für die nächste Marketingkampagne, ne? So ein Pinguin mit so einem Enkopureimer. Ne?
Stimmt.
Weil ein Leben lang.
Ey, aber geil, 80% gehen an uns, gell?
Was mich jetzt tatsächlich interessiert, aber wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer, aber wie wird denn so Flüssigkunststoff überhaupt hergestellt? Also, ja, Erdöl und dann, was ist da?
Erdöl gar nicht weniger, das war beim Blechkaltkleber, kommt das vor allem mehr zum Einsatz. Also im Endeffekt ist das eine Rezeptur wie beim Backteig auch. Ne? Okay. Wir arbeiten mit Vakuumdissolvern, auf denen wird das Ganze dann irgendwo gefertigt und produziert. Ist aber auch wieder so ein Thema und da kommt vielleicht auch mehr so dieses Familienunternehmen bei uns raus. Wir haben jetzt nicht nur Maschinenführer in unserer Produktion. Ne? Wir haben Gärtner, wir haben Bäcker, wir haben Maler, wir haben also allerhand Leute, die bei uns irgendwo in der Produktion arbeiten. Und wir kriegen eigentlich unsere meisten Mitarbeiter, vor allem in der Produktion, über Kontakte. Ne? Das heißt, mein Cousin, der Enkel, der sucht einen Job oder ich habe da jemanden, kann ich den mal mitbringen oder vorstellen. Und am Ende geht's auch da, glaube ich, einfach viel um Erfahrung, ne? Dass man sich das anguckt. Und wir haben Gott sei Dank eine relativ lange Betriebszugehörigkeit. Das bedeutet, die Leute, die sind bei uns auch schon länger da und können dann vor allem auch neueren Leuten irgendwo da ganz gut, glaube ich, viele Dinge vermitteln, ne? Von daher geht es, glaube ich, einfach um Kontinuität und wir sind auch mit unserem Maschinenpark super happy. Ne? Das sind teilweise neuere Maschinen, aber auch viele ältere Maschinen dabei. Wenn man einfach sagen muss, die Qualität dieser Maschinen ist so herausragend, die bekommt man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Ne? So nette Anekdote, wir haben eine Maschine, die hat ihr erstes Leben in einer Lebensmittelindustrie verbracht und wurde dann von uns irgendwo aufgekauft und aufgrund mangelnder Ersatzteile mussten wir die dann leider abgeben oder konnten die nicht mehr weiter verwenden. Und das Unternehmen, was dann mit einem Kaltschweißbrenner versucht hat, diese Maschine da rauszuholen, hatte sich so einen halben Tag kalkuliert. Ja, sie haben dann fast 3 gebraucht, weil die Wandstärke dieser Maschine so enorm war, dass sie die wirklich wie so ein Panzer auseinanderschneiden mussten. Ne? Und wenn man sich das dann mal angeguckt hat, die ganzen Zahnräder, alles, was da drin war, dieses Innenleben, das war 1A intakt. Ne? Also die Qualität war absolut herausragend. Und das ist einfach was, das kriegt man heutzutage einfach nur noch relativ schwierig. Ne? Deswegen versuchen wir da auch so die alten Sachen so lange wie es geht irgendwo zu erhalten.
Tatsächlich finde ich das richtig interessant. Können wir vielleicht auch als Familienunternehmen sehen, so die alten Sachen, die alten Dinge, die alten Werte dann auch eben ans Neue, an die neue Generation, an dich dann auch weitergeben, oder? Läuft es bei euch dann auch so,
ja,
wenn man es jetzt von der Maschine mal überträgt?
Ja, absolut. Also mein Vater würde jetzt auch sagen, ne, so der ist alt, den kann man noch ein bisschen erhalten, ne, und dann geht das weiter. Nein, aber das ist absolut so. Ne? Das sind Dinge, die sich in allen Bereichen durchziehen. Ne? Tradition, Kultur, wir sind inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen und das soll man auch merken. Da sind wir stolz drauf, da bin ich stolz drauf. Und das zieht sich bei uns durch. Ne? Und das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, wenn es um die Verarbeiter geht, aber auch wenn es um den Handel geht. Weil jemand, der unser Produkt vielleicht berät oder verkauft und sagt, oder der Kunde geht auf ihn zu und sagt, ich möchte gerne Flüssigkunststoff kaufen. Wenn jemand dann den roten Eimer rausholt und sagt, es ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen aus dem Düsseldorfer Hafen, was hier produziert, was hier seine Steuern bezahlt, was irgendwo, ja, glaube ich, ganz gut in diese Handwerkslandschaft reinpasst, ist es, glaube ich, immer ein super Argument zu sagen, ich als Verbraucher kann auch irgendwo lenken und steuern, was möchte ich unterstützen und wofür wollen wir stehen.
Ich muss gerade nur so ein bisschen lachen, weil die Judy Brücke war ja brutal. Krass, oder? Das ist ja cool. Der Brückenbauer, ey, stark. Aber ich glaube auch, was der Ju so ein bisschen auch mit meinte, war das Thema, wenn du jetzt auf so eine brillante Idee kommst wie der Ju.
Ja, zu ja nicht Brücke schlecht. Bauen,
mit so einer neuen Idee.
Gute Idee, ja, Pinguine.
Aber wie, also der Papa, der so das Unternehmen führt, jetzt kommt der Junior, der will jetzt in eine andere Richtung gehen. Wie wird das angenommen? Oder sagst du, ich muss gar nicht in eine andere Richtung, weil es läuft?
Nee, ich glaube,
das aber jetzt ehrlich antworten.
Ja, absolut, absolut, absolut. Nein, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ne? Ist so ein ganz dummer Spruch, aber ich glaube, der passt besser denn je, weil unsere Zeit ist immer schnelllebiger geworden und mit KI und so weiter, es wird alles schneller. Ne? Und wir müssen gucken, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe echt großes Glück und das sage ich ihm auch, ne? Dass ich in meinem Vater jemanden habe, der auch mit der Zeit geht. Also das ist für mich immer so ein nettes Beispiel. Wir machen sehr viel mit Marketing und mit Werbung und mein Vater ist dann irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, ich weiß zwar nicht, was TikTok ist oder wie das funktioniert, aber ich glaube, wir brauchen das, weil ich sehe das sehr viel, ne? Und dann sagt er ja, mach das doch mal, ne? Und der hat jetzt keine Angst vor diesen neuen Dingen. Er muss es vielleicht nicht mehr selber machen, aber er ist immer offen und bereit dazu zu diskutieren. Und ich habe es ja gerade eben schon eingangs gesagt, wir sind zwei Prokuristen, die bei uns arbeiten. Mein Prokuristenkollege ist auch Gott sei Dank noch relativ jung. Das heißt, der bleibt mir auch noch lange, lange erhalten. Und von daher, wenn wir irgendwo zusammen diskutieren und wir beiden sind der Meinung, das ist zeitgemäß und wir müssen das so umsetzen, ist mein Vater eigentlich sehr, sehr selten, dass er sagt, nein, will ich auf keinen Fall. Mhm. Ne? Also der ist da auch absolut kompromiss- und gesprächsbereit.
Und wie war das am Anfang für dich so? Hast du auch Personalkontakt und so?
Ja, also, absolut, ja. Absolut. Also ich
wie war das am Anfang so für dich?
Ja, das muss man lernen, wie alles andere auch. Ne? Ich bin von Haus aus eher ein harmoniebedürftiger Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das muss man auch lernen. Ne? Man kann immer cool miteinander umgehen, aber man muss dann auch relativ klar manchmal kommunizieren, was will ich, was brauche ich. Und das war natürlich am Anfang schon relativ, relativ schwer. Vor allem, weil du teilweise Leute dabei hast, die mich kennen, seitdem ich hier so auf dem Arm gewickelt worden bin. Ne? Weil, wie gesagt, teilweise Leute wirklich, die 25 oder 30 Jahre bei uns im Unternehmen sind. Und das kann schön sein, das kann aber auch schwer sein. Und ich sag das immer, weil ich das ganz witzig fand. Also ich habe mein erstes Mitarbeitergespräch mit einem Mitarbeiter von uns geführt. 2 Jahre später hatte ich mein erstes Mitarbeitergespräch. Also als eigener Mitarbeiter. Mhm. Ne? Aber man muss auch sagen, mir hat's nie geschadet, learning by doing. Mhm. Man muss, glaube ich, viel mehr Sachen auch einfach mal ausprobieren und diese Prämisse und immer das im Kopf zu haben, gerade wenn es um Mitarbeiter geht, mach es so, wie du es selber für dich am besten finden würdest. Ne? Wie möchte ich gerne, dass mein Mitarbeitergespräch abläuft? Ja. Wie möchte ich gerne behandelt werden? Wie möchte ich gerne, dass mit mir kommuniziert wird? Ich glaube, das ist immer schon mal eine ganz gute Denkweise, egal welche Branche, egal welcher Bereich, da kannst du schon mal eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn du eine vernünftige Wahrnehmung hast und wenn du immer offen bist für Kritik.
Ich glaube, der Mitarbeiter, der merkt sofort, wenn sich der Chef verstellt, wenn der Chef nicht sich selber ist, eine Rolle spielt und wenn man da einfach sich treu bleibt, dann sind auch die Mitarbeiter bei einem. Also
und,
davon bin ich fest überzeugt.
Und was bei mir natürlich auch noch ein Riesenvorteil war, wo mir meine Eltern auch einen großen Gefallen mitgetan haben, ich war mit 14 das erste Mal im Laden und habe in den Sommerferien mit ausgeholfen. Also wie das so ist als Familienunternehmen, man wächst irgendwo auch im Unternehmen auf, aber ich habe mit 15 das erste Mal in der Produktion Encopur bei 30 plus Grad mit abgefüllt. Ich bin im Labor gewesen, ich bin mit dem Außendienst zusammen unterwegs gewesen. Also bei mir war es nicht so eine Geschichte, da kommt jetzt einer mit 25 ins Unternehmen rein, studiert und will dann den Leuten erzählen, was sie machen sollen. Ne? Die Leute haben gesehen, wie ich aufgewachsen bin, die Leute haben gesehen, der kann auch ackern und der setzt sich für das Unternehmen ein. Ich bin jetzt 27 und habe jetzt schon 8 Jahre Berufserfahrung bei uns im Unternehmen. Mhm. Ne? Und da sehen die Leute natürlich auch, dass ich nicht nur sage, dass ich was tun will, sondern dass ich auch aktiv dabei bin, dass ich die Zeit mit einbringe und dass ich auch selber versuche, das Unternehmen irgendwo nach vorne zu bringen. Mhm. Ne?
Finde ich richtig gut. Nach vorne zu bringen, viele Unternehmen, gerade in der politischen Lage und deutsche Rahmenbedingungen, Bürokratie, Steuern, Hürden, wenn man gerade auch wachsen will, expandieren will, wie auch immer. Viele Unternehmen gehen ja da ins Ausland. Aber du hast gesagt, ihr seid ein Düsseldorfer Unternehmen. Wird auch so bleiben? Oder habt ihr da auch schon mal irgendwie Gedanken drüber gehabt, weil es irgendwo Komplikationen gab, wie auch immer?
Natürlich wird mir als junge Generation auch, also Gott sei Dank heute nicht mehr so oft, aber wurde ich schon früher des Öfteren mal belächelt und so gesagt, so, boah, jetzt das noch so Unternehmen. Vielleicht nicht belächelt, aber eher so Klopf auf die Schulter und Respekt, das würde ich heute nicht mehr machen. Mhm. Ne? Aber ich habe gerade eben schon über dieses Beschweren geredet. Klar gab es schon bessere Zeiten, auch irgendwo ein Unternehmen zu übernehmen. Aber man muss nach wie vor sagen, deutsches Handwerk ist absolut an der Spitze, ne, und hat immer noch ein extrem großes Potenzial. Und ich glaube, die Märkte muss man sich ein Stück weit auch selber weiter erarbeiten und schaffen. Und unsere Wurzeln liegen hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, woanders hinzugehen, woanders zu arbeiten. Wir sind in Europa aktiv und da gibt es viele super spannende Märkte. Aber ich muss jetzt auch nicht auf Teufel komm raus wachsen.
Also, hast du dann so Einblicke in andere, also in die anderen Länder?
Wenn ihr absolut.
Dort, also und wo würdest du sagen, das Land ist echt super, wie die das abwickeln? Da könnte man uns echt was abschauen.
Also ich mache bei uns die Vertriebsleitung fürs Ausland. Das bedeutet, ich bin da eigentlich sehr, sehr stark involviert. Was mich immer begeistert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war Großbritannien und gerade England, was die Thematik Flüssigkunststoff angeht. Weil ich war, glaube ich, das erste Mal so 2019 selber in England mit Enke. Und das hat mich total fasziniert, dass die eine eigene Vereinigung haben, die sich nur, also die Liquid Roofing and Waterproofing Association, die sich wirklich nur damit beschäftigt, da kommen alle Hersteller zusammen, die irgendwo eine flüssige Dachabdichtung haben und bilden da fast schon eine Gewerkschaft, wo man sagen kann, die setzen sich dafür ein, für Regulierungen, wie wird damit gearbeitet, was kann man vielleicht irgendwo umsetzen. Und wenn wir bei uns gehört haben, so ja, da werden jetzt irgendwie ein paar tausend Quadratmeter mit Flüssigkunststoff gemacht, war das bei uns eher die Ausnahme. Ne? In Großbritannien war das relativ normal oder war das schon früher die Regel, dass da auch größere Flächen irgendwo flüssig abgedichtet werden. Ne? Da war ja dieses Hotmelt, so Heißbitum, ist da ja auch noch viel stärker irgendwo ein Thema gewesen früher auch. Deswegen, vielleicht können die sich das besser vorstellen, gehen damit besser mit um. Aber das war wirklich ein spannender Markt, wo ich sage, das hat mich echt beeindruckt.
Mhm. Wäre denn aber für die Produktion auch keine... Weil ihr produziert ja vor allem, also gerade zum Produzieren, wäre es da nicht interessant?
Ich glaube, wenn man produziert, merken wir mittlerweile, dass wir in Europa relativ einheitlich sind. Natürlich haben wir jetzt in Deutschland besonders hohe Stromkosten und die Regulierungen sind auch relativ stark, ganz klar. Aber ich glaube, wenn man woanders hingeht, dann gibt es da andere Probleme und Was für uns vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig zu sagen ist, wir arbeiten rein aus Eigenkapital. Das haben wir mittlerweile geschafft, Gott sei Dank. Und ich würde auch gerne, dass das so bleibt. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt woanders eine Riesenproduktion hochziehe, muss ich mir da einen riesigen Kreditrahmen und eine Riesenfinanzierung irgendwo einräumen. Und das wäre natürlich, ja, ich sag mal so, wie man das immer so schön sagt, so Generationenvertrag. Ne? Das könnte ich dann in meiner Generation, wenn es gut läuft, vielleicht noch abzahlen. Aber wir versuchen irgendwo organisch zu wachsen. Ne? Und das liegt für mich auch irgendwo darin begründet zu sagen, ich bleibe an meinem Standort, da haben wir noch super viele Erschließungsmöglichkeiten und können uns da echt noch weiterentwickeln. Und wenn uns da die Stadt Düsseldorf und die Neuss-Düsseldorfer helfen, etwas unterstützen würden, dann wäre das ganz schön, weil, wie gesagt, wir bezahlen unsere Steuern in Deutschland, wir investieren in den Wirtschaftsstandort und wir investieren auch in Düsseldorf. Sind da auch im Düsseldorfer Hafenverein, wo man sich dann mal mit anderen Unternehmen, die auch da ansässig sind, irgendwo austauscht. Das macht immer super viel Spaß. Nichtsdestotrotz denkt man sich natürlich schon manchmal, man ist so ein bisschen Unternehmen zweiter Klasse, wenn man sieht, was da so für Großkonzerne irgendwo auf relativ kurzem Dienstwege möglich gemacht wird und für so kleine Familienunternehmen oder Mittelständler, kommt das dann meistens so ein bisschen zu kurz. Ne? Das ist schon schade, aber wie gesagt, also wir sind so stark verwurzelt mit Deutschland, mit der Kultur hier und auch mit dem Handwerk als solches, mit den ganzen Landesinnungen und den Verbänden, mit dem Zentralverband, wo wir überall gute Zusammenarbeiten haben, wo wir einfach sagen, das ist uns so wichtig. Da wollen wir bei bleiben.
Ja, voll gut, auch schönes zu hören. Mal zum Abschluss noch, wäre interessant von dir zu wissen, wie du einschätzt die Lage, die Baubranche. Wird die eher weiter wachsen? Also geht es jetzt wieder voran? Oder sagst du, nee, da sind keine guten Zeiten, die vor uns liegen jetzt. Jetzt wird es nochmal hart.
Ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dieses Jahr, glaube ich, muss man jetzt nicht denken, dass jetzt noch irgendwelche Bäume aus dem Boden schießen. So realistisch muss man sein. Ich kenne das Unternehmen jetzt seit 10 Jahren so richtig und auch intensiv. Und man muss einfach sagen, wenn man sich die Baubranche gerade so ab den 2000ern anguckt, war das ja ein Fass ohne Boden. Ne? Wachstum war immer schneller, immer höher, immer weiter. Das sehe ich aktuell nicht. Also ich denke, wir werden wieder deutlich bessere Zeiten erleben und bauen wird sich auch wieder mehr lohnen. Das sehe ich dieses Jahr aber nicht, einfach aufgrund schon der aktuellen Krise, die uns alle irgendwo umtreibt. Und man muss ganz ehrlich sagen, also solange die Energiekosten so bleiben, wie sie aktuell sind, sehe ich das auch als relativ schwierig an, weil neben den gestiegenen Personalkosten und Arbeitskosten, die irgendwo entstehen, die auch berechtigt sind, sind die Materialkosten einfach auch das, was uns dann noch stärker umtreibt. Und es gibt eine Perspektive und die ist auch wirklich gut, sonst würde ich ja auch nicht hier sitzen, sondern würde das weiter irgendwo suchen. Aber ich glaube, so realistisch muss man sein. Also mittelfristig muss man, glaube ich, jetzt erstmal noch ein bisschen haushalten, bevor wir dann wieder positiv gucken können und auch wieder sehen können, dass dann irgendwo steigende Zahlen und steigender Markt dann auch irgendwo kommen wird.
Also mit euch, mit der Podcast-Folge, wollten wir auch einfach mal unseren Hörern zeigen, ein Unternehmen, das schon so lange auf dem Markt ist, so verschiedene Krisen auch durchgemacht hat, verschiedene Erfolge. Du hast 2000, aber wenn man die 90er betrachtet, da war es ja auch nicht anders. Also da ging es auch richtig ab. Da haben die Zahlen in der Baubranche sowas von gestimmt. Also da haben die Party gefeiert ohne Ende. Und da gibt es halt auch mal wieder schlechte Phasen, dann aber wieder auch hoffentlich dann Ende 2026, 2027 geht es dann auch wieder voran. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Und auch schön mal zu sehen, so Unternehmensübernahme, wie das auch im Positiven stattfinden kann, wenn der Vater auch so flexibel ist und den Junior machen lässt. Das hört sich an, hat er sich bestimmt auch gerne jetzt angehört, hoffentlich in dem Fall.
Ich hoff's.
Und dass du uns da mit auf die Reise genommen hast. Sehr interessantes Unternehmen. Ihr wart mir vorher, wie gesagt, schon bekannt und ich bin mir sicher, ihr werdet auch in den Medien immer mehr bekannter, Social Media, die Webseite passt und so weiter. Deshalb dranbleiben und schön, dass du da bist, Max, und danke fürs Zuhören. Und bis bald.
Vielen Dank.
Danke dir. Ciao.